Zeit. Ein Lied greift auch dieses auf und das heißt am Schluss: O, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Dieses Lied dürfen Sie jetzt hören, leider nicht mitsingen und mitlesen hier aber. Ja, er will uns alles sein und er ist uns alles, König, Priester und Prophet. Wir beten jetzt miteinander diesen Wochenpsalm, dem Psalm 97. Der Herr ist König, des freue sich das Erdreich, und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer sind. Wolken und Dunkel sind um ihn her, Gerechtigkeit und Gericht sind seines Thrones Stütze. Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde. Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit und seine Herrlichkeit sehen alle Völker. Zion freut sich und die Tochter Jerusalem ist fröhlich, weil du, Herr, recht regierst. Denn du, Herr, bist der Höchste über allen Landen. Du bist hoch erhöht über alle Götter. Die ihr den Herrn liebet, hasset das Arge. Der Herr bewahrt die Seelen seiner Heiligen. Aus der Hand der Gottlosen wird er sie erretten. Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen und Freude den frommen Herzen. Ihr Gerechten, freut euch des Herrn und danket ihm und preist seinen heiligen Namen. Wir beten. Und dafür möchten wir dich loben und preisen, dass du der König bist, dass du regierst, dass Gerechtigkeit und Gericht dein ist und niemanden anderes. Und dass du auch der bist, der uns immer wieder aufrichtet durch sein Wort, dass du das Dunkle wieder hell machst. Und so lass auch diese Bibelstunde dazu dienen, dass Licht hineinkommt in unser Herz, in unser Leben, dass du Freude in unseren Herzen neu entzünden kannst durch dein gutes Wort. Wir bitten dich, dass du das Reden und das Hören segnest. Amen.
Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich über jeden, den ich von Angesicht zu Angesicht sehen darf. Auch wenn wir ein bisschen verkleidet, verändert aussehen, aber mit der Zeit erkennt man sich doch auch so. Und ich denke, wir sind dankbar, dass wir überhaupt zusammenkommen können. Auch wenn es nicht mehr so ist, wie wir es einmal geschätzt und geliebt haben. Aber wir dürfen auch die Hoffnung nicht aufgeben, dass es doch vielleicht auch wieder so werden kann. Ja, in der fortlaufenden Betrachtung der ersten Kapitel im Buch Jesaja würde mir heute an Verse aus Kapitel 9 kommen. Und damit möchte ich auch meine Jesaja-Reihe abschließen. Es ist ein Text, über den man sonst vor allem in der Weihnachtszeit eigentlich spricht, aber Sie werden merken, wir brauchen diese Botschaft das ganze Jahr, nicht nur in der Weihnachtszeit. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die bedrängt sind. Wie ein Lichtstrahl durch das Dunkel einer Gewitterwolke leuchtet diese Zusage aus dem letzten Vers im 8. Kapitel im Buch Jesaja auf. Es wird nicht dunkel bleiben bei euch. Im folgenden Vers, in Kapitel 9, Vers 1, gibt Gott seinem Volk, obwohl alles von Gericht und Untergang geprägt war und Not und Angst herrschten, eine ganz besondere Verheißung. Und Sie kennen sie gut, wenn ich sie jetzt Ihnen lese. Das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Ich lese gerade aus Kapitel 9 die ersten 6 Verse, um die es uns heute gehen wird. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Getrön dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. In seiner unausforschlichen Treue bekannte sich Gott damals aufs Neue zu seinem Volk, indem er selbst der Finsternis ein Ende machen will. Wo es in vieler Hinsicht dunkel war, sollte es wieder hell werden. Und ich musste an der Stelle denken, welch eine Verheißung auch für unsere Tage. Es wird nicht dunkel bleiben. Wie dunkel es zur Zeit ist, ja, ich denke, das wissen wir alle, wenn wir in die Zeitung hineinschauen, wenn wir die Nachrichten hören. Es ist eine dunkle Zeit, dunkel in dieser Welt, dunkel auch oft im Leben Einzelner und vielleicht sogar auch in unserem ganz persönlichen Leben. Dieses aufgehende Licht, das Gott seinem Volk in Jesaja 9, Vers 1 verheißt, weckt Freude. Und zwar eine überströmende Freude. Eine Freude, die in unserem Text verglichen wird mit der Freude in der Erntezeit und mit Siegesfreude. Eine Freude, die alles durchdringt. Eine Freude, die Gott schenkt. Eine Freude, die von ihm kommt. Du machst des Jubels viel. Du machst seine Freude groß. Gott würde seinem Volk hier Befreiung aus der Knechtschaft schenken. Und darin lag die Ursache dieser Freude. Er selbst würde das harte Joch auf dem Nacken des Volkes und die drückende Last auf ihren Schultern und den Stecken des Treibers zerbrechen. Aber wenn wir unseren Text anschauen und in diese Situation hineinschauen, dann müssen wir sagen, die Realität, die sah zur Zeit Jesajas anders aus. Und wie sollte diese Schau Jesajas Wirklichkeit werden? Die Antwort hörten wir in Vers 5 folgende. Nicht durch eine militärische Lösung, sondern durch ein Kind, das den Namen Friedefürst tragen würde. Gott selbst würde die ausweglos erscheinende dunkle Lage in eine helle und freudige verwandeln. Ein Kind würde die große Wende bringen. Ganz anders, als sich die Menschen damals und heute vorstellen konnten. Ganz anders, als man heute, ja, wenn man von Gerechtigkeit und Frieden spricht, denkt. Dieser Friedefürst will sein Friedensreich zuerst in uns aufrichten. Sein Reich will sich in unseren Herzen entfalten. 700 Jahre nachdem Jesaja diese Verheißung aussprechen durfte, hat sie sich in Jesus erfüllt. Ein Kind ist uns geboren. Mit dieser Aussage wird uns zunächst die menschliche Seite seines Kommens beschrieben. Gott wird Mensch, ihr Mensch zugute. In einem Kind wird Gott so niedrig und klein, dass er uns wirklich in all unseren Lebenslagen verstehen kann. Über dieses Wunder der Menschwerdung haben wir an Weihnachten gestaunt und ihn darüber angebetet. Vielleicht haben wir es auch mit Worten getan, die Gerhard Terstegen uns hinterlassen hat. Seht dies Wunder, wie tief sich der Höchste hier beuget. Seht die Liebe, die endlich als Liebe sich zeiget. Gott wird ein Kind, träget und hebet die Sünd, alles anbetet und schweiget. Gott ist im Fleische, wer kann dies Geheimnis verstehen? Hier ist die Pforte des Himmels nun offen zu sehen. Geht hinein, eins mit dem Kinde zu sein, die ihr zum Vater wollt gehen. Mit unserem begrenzten menschlichen Verstand können wir dieses Geheimnis nicht begreifen und auch einander nicht erklären. Wir können es nur im Glauben annehmen. Die göttliche Seite von Jesaja 9, Vers 5 lautet: Ein Sohn ist uns gegeben. Und diese Aussage umfasst nun die ganze unfassbare Größe Gottes, Gott selbst im Sohn. In der Gabe seines Sohnes dürfen wir wissen, mit ihm hat uns Gott sein Kostbarstes geschenkt. Mit ihm und in ihm haben wir alles, was wir brauchen. Ich denke, das werden wir auch gleich an seinen wunderbaren Namen sehen. In der Freude darüber, oder in die Freude darüber, will uns dieses Lied von Johann Ludwig Konrad Allendorf hineinnehmen, auf das wir jetzt gleich miteinander hören wollen. Jesus ist kommen und ewiger Freude. Das Erste, was wir nun über dieses Kind hören werden oder was über dieses Kind gesagt ist: Die Herrschaft kommt auf seine Schulter. Oder wie es in anderer Übersetzung heißt: Die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Sie ist ihm beigelegt. Auch unsere Lasten ruhen auf seinen Schultern. Ich will mir diesen Satz von Jesus immer wieder sagen lassen. Auch im Blick auf alles, was in diesem Jahr schon wieder an Niederdrückendem und an Belastendem auf einen zukommt. Die Herrschaft ruht nicht auf meinen Schultern, sie ist auf seinen Schultern. Schultern sind ja das Zeichen der Kraft, der Tragkraft. Und dieses Wort sagt uns, dass seine Schultern für uns tragen. Das rückt alles, was uns bedrängen will. Alles, was vielleicht auch wie ein Berg vor uns steht, an die richtige Stelle. Nicht ich muss die Dinge tragen. Die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Das lässt uns aufatmen. Das lässt auch unser Herz zum Frieden kommen. Das lässt Lasten abfallen, die wir vielleicht unnötig auf unseren Schultern getragen haben. Sie dürfen uns nicht mehr niederdrücken. Wir dürfen sie auf Jesus legen. Er will sie uns abnehmen. Wir können diese Erfahrung ganz konkret machen, indem wir aufhören, so zu leben, als müssten wir alles selber tragen. Wir dürfen unser ganzes Leben seiner Herrschaft unterstellen. Ich bin mir eigentlich sicher, dass viele unter uns sind, die Lasten zu tragen haben. Kann vielleicht die Last einer großen Verantwortung sein, ob es jetzt noch beruflich ist oder auch in der Familie. Kann die Last einer Krankheit sein. Es können auch finanzielle Lasten oder existenzielle Lasten sein. Und ich denke, die größte und sicherlich auch die schwerste und bedrückendste Last, die wir mit uns herumtragen, ist unsere Sünde. Und dazu schreibt Petrus, dass Jesus sie für uns an seinem Leib auf das Holz hinaufgetragen hat, damit wir der Sünde gestorben, nun der Gerechtigkeit leben. 1. Petrus 2, Vers 24. Wir dürfen abgeben. Wir dürfen abgeben, was uns bedrückt und was uns schuldig werden ließ. Wir dürfen loslassen, was uns belastet und umtreibt. Jesus will die Verantwortung für unser Leben übernehmen. Und wirklich alles, alles fällt unter seinen Macht- und Herrschaftsbereich. Die Herrschaft ruht auf seinen Schultern und sie bleibt auch dort. Sie wechselt nicht. Es kommt kein Herrscher nach ihm, dem Jesus seine Herrschaftsrechte abtreten müsste. Er trägt bleibend die Verantwortung für diese Welt im Großen, aber auch für jeden Einzelnen von uns und für unser ganz kleines persönliches Leben. Ihm entgleitet nichts, er vergisst nichts, er übersieht nichts, er wendet sich uns mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu. Pfarrer Lüthi sagt, wenn ich Christus malen müsste, dann würde ich fast nur Schultern malen. Schultern, die unvorstellbar breit und stark sein müssten. Was ist uns noch über seine Herrschaft in der Bibel gesagt? Da steht zum Beispiel auch in Psalm 145, Vers 13 und in Daniel 7, Vers 14, dass seine Herrschaft ewig ist. Dein Reich ist ein Reich für alle Ewigkeiten und sein Königtum wird nie untergehen. Seine Herrschaft ist auch weltweit. In Sacharja 9, Vers 10 heißt es, denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde sein. Sie erstreckt sich auch über alle Gewalten. David betet in Psalm 103, Vers 19, der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Herrschaft erstreckt sich über alles. Auch über die Naturgewalten. Wenn wir an die Geschichte von der Sturmstillung denken, wo Jesus dem Meer und dem Wind gebot und es eine große Stille ward. Ja. Und sie erstreckt sich auch über seine Gemeinde. Paulus schreibt in Epheser 1, Vers 22, alles hat Gott unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alle. Jetzt können wir nach dem allem, was wir jetzt hörten, sagen, es wird regiert. Es wird regiert. Und dieses Wissen ist Trost und Ermutigung für uns. Uns bedeutet in unserer heutigen Zeit nicht Corona herrscht, auch nicht Furcht und Schrecken dürfen herrschen. Größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Manchmal zweifeln wir vielleicht daran, weil wir nichts davon merken. Da war mir es ganz hilfreich, was in der vergangenen Woche in unserem Heft Zeit mit Gott stand, am 24. Januar. Dort war zu lesen, es gibt Zeiten, in denen es uns schwerfällt, die vielen Nöte im persönlichen und im weltlichen Geschehen mit Gottes Macht und Möglichkeiten zusammenzubringen. Da bleiben Fragen offen. Doch das soll uns nicht hindern, unseren Herrn anzubeten, im Vertrauen darauf, dass sein Wort wahr ist und uns nicht täuscht. Wir haben einen Herrn, der sich die Weltherrschaft von keinem anderen aus den Händen nehmen lässt. Er bleibt der Herr. Gestern, heute und auch in der Zukunft. Und er kennt uns und unsere Lebenslage. Und er will gar nichts anderes von uns und erwartet gar nichts anderes von uns, als dass wir dieser Zusage vertrauen und sie uns zu eigen machen und einprägen. Die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und es behält in allen Lebenslagen und zu allen Zeiten seine Gültigkeit. Er hat die letzte Verantwortung für alles. Für alles, was wir sind und was wir haben. Und auch für alles, was uns widerfährt. Es muss an ihm vorbei. Und deshalb dürfen wir auch vertrauensvoll weitergehen. Das heißt, oder das bedeutet nicht leichtsinnig oder selbstsicher, sondern ja, wir dürfen es einfach ihm überlassen, unser Morgen und unser Übermorgen, so wie es Schwester Helga Winkel in ihrem Gedicht ausgedrückt hat. Überlass das Morgen und das Übermorgen, nur getrost dem Herrn. Was dich schreckt, erhält's in Händen. Er kann Not in Freude wenden und erbarmt sich gern. Fürchtest du dich? Bete, sag ihm deine Nöte, der allmächtig ist. Trau dem Wort, das er gesprochen, hat er's doch noch nie gebrochen, der dich nicht vergisst. Sag ihm deine Sorgen, er wird dich versorgen, wie nur er es kann. Schau auf ihn, fang an zu danken, das entreißt den Nachtgedanken und des Kleinmuts Bann. Gott will dich entlasten, du darfst bei ihm rasten, aller Sorgen frei. Er will nichts als dein Vertrauen, statt auf dich zu ihm aufschauen, deine Sache ist. Gott will Frieden schenken, der nicht auszudenken, nicht zu fassen ist. Er will Herz und Sinn bewahren, vor des Sorgengeists Gefahren, ganz in Jesus Christ. Auch der Paul Gerhardt erinnert in einem seiner Lieder daran, Gott sitzt im Regimente und er führet alles wohl. Und von diesem Herrscher werden uns nun in Vers 5 Namen genannt, denen wir uns jetzt auch noch zuwenden wollen. Namen, wo wir ehrlicherweise sagen müssen, seltsame Wortgebilde. Keiner von uns wird die so in seinem Alltag benutzen. Man nennt ihn wunderbar oder auch wunderbarer Rat oder Wunderrat, je nachdem, was Sie für eine Übersetzung aufschlagen. Er heißt wunderbar. Er heißt wunderbar, aber nicht in dem Sinn aller wunderbar, also ohne die Möglichkeit, Wunder zu tun, sondern wunderbar bedeutet, dass Jesus als Sohn Gottes die Macht hat, so zu handeln, dass wir uns nur darüber wundern können und ihn anbeten können. Wunderbar. Wunderbar heißt auch voller Wunder, die wir nicht mit unserem Verstand, sondern nur im Glauben fassen können. Da habe ich mich auch gefragt, rechnen wir denn noch mit Wundern in unserem Alltag, in unserem Leben? Im Grund birgt jeder Tag viele Möglichkeiten, viele Gelegenheiten, mit seinem wunderbaren Eingreifen zu rechnen. Er heißt wunderbar. Dass er wunderbar ist, das sehen wir auch Tag für Tag an der Herrlichkeit seiner Schöpfung. Im Psalm 19 heißt es, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Und doch auch wir, jeder Einzelne von uns, ist wunderbar von ihm gemacht. Das können wir gar nicht anders sagen. Jeder Einzelne, ein wunderbares Schöpfungswerk Gottes. Wunderbar ist auch, wie Gott sein alttestamentliches Volk geführt hat. Ihre Rettung aus der Hand der Ägypter, dann der Durchzug durchs Rote Meer, Dann die Versorgung in 40 Jahren Wüstenwanderung, die Einnahme Kanaans. Wunderbar ist sein Kommen in diese Welt, auch seine Auferstehung, auch seine Rückkehr zum Vater, ein Thronen jetzt zur Rechten Gottes. Wunderbar ist, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Und das ist vielleicht das allergrößte Wunder. Gott tut auch heute noch Wunder. Kurt Scherer hat einmal gesagt, bei Jesus investieren wir nie umsonst Vertrauen. Er zahlt in ihn gesetztes Vertrauen bar aus. Er ist ein Fels, ein sicherer Hort, und Wunder sollen schauen, die sich auf sein wahrhaftig Wort verlassen und ihm trauen. Ich mache an der Stelle einen kurzen Einschnitt und hören auf die Melodie dieses Liedes »Ich stehe in meines Herrn Hand«. Ja, ich mute Ihnen jetzt mit den Namen viel zu, aber wir werden tapfer sein und durchhalten, denke ich. Rat oder wunderbarer Ratgeber ist der zweite Teil dieses ersten Doppelnamens. Ein Ausleger sagt, er ist ein Wunder von Berater. Er ist ein Wunder von Berater. Wir leben ja in einer komplizierten Welt, unter einer hilflosen Menschheit. Und ich denke, es ist uns in den letzten Monaten und Wochen besonders deutlich geworden, wo Politiker und Gesundheitsexperten überlegen, wie die Bevölkerung am besten geschützt werden kann. Und wo wir uns wünschen und auch darum beten, dass über allen menschlichen Überlegungen oder bei allen menschlichen Überlegungen auch der göttliche Ratgeber angerufen und einbezogen wird. Es ist nicht ohne Bedeutung, bei wem wir Rat suchen. Und es ist auch nicht ohne Bedeutung, wessen Rat wir hören. Habe ich an ein anschauliches Beispiel aus dem Alten Testament erinnert, an Rehabiam, den Sohn Salomos. Er ist nach dem Tod seines Vaters Salomo vom Volk gebeten worden, das Joch auf ihren Schultern, das sein Vater auf sie gelegt hatte, doch etwas leichter zu machen. Rehabiam fragt zunächst die Ältesten, die schon im Dienst seines Vaters Salomo standen, was sie ihm denn raten würden. Und diese Ältesten meinen, er solle der Bitte des Volkes entsprechen. Aber ihr Ratschlag gefällt dem Rehabiam nicht. Und deshalb fragt er auch seinen jungen, gleichaltrigen Berater. Und von ihnen erhält er den Rat, noch härter dem Volk gegenüber zu sein. Dieser Rat imponiert ihm. Und er hört nicht auf den Rat der Älteren, sondern auf diese Jüngeren. Davids Ratgeber war Gott. Davids Ratgeber war Gott. Und zwar fragte David seinen Gott auch dann, wo er hätte aus Erfahrung handeln können. Im Psalm 16, Vers 7 bekennt er, ich preise den Herrn, der mir gesagt hat, was ich tun soll. David wusste um den besten Ratgeber, den es gibt. Einen, der immer Rat weiß. Und auch wir dürfen um diesen besten Ratgeber wissen und ihn in Anspruch nehmen. Und wie oft brauchen wir Rat? Wie oft wissen wir nicht, wie wir uns entscheiden sollen? Wie oft wissen wir nicht, was wir tun sollen oder wie wir uns verhalten sollen? Der Herr hat versprochen, mein Auge auf dich richtend will ich dich beraten. Ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Der den Namen wunderbarer Ratgeber hat, braucht sich nicht mit anderen, mit fremden Ratgebern zu umgeben. Auf ihm ruht der Geist des Rates. Lesen wir in Jesaja 11, Vers 2. In dem Wort raten steckt auch das Wort planen oder beschließen. Sie kennen alle dieses bekannte Lied, weiß ich den Weg auch nicht, wo es heißt, sein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Es ist ganz umsonst, dass ich mich sorgend mühe, das ängstlich schlägt mein Herz, sei es spät, sei es früh. Er hat einen Plan und er ist auch in der Lage, ihn auszuführen. Er ist nicht nur groß von Rat, sondern auch mächtig von Tat. Ich denke, darauf dürfen wir gerade auch in unseren Tagen unser ganzes Vertrauen setzen. Ein weiterer Name lautet starker Gott oder wie es nach der Luther-Übersetzung heißt, Gottheld oder Kraftheld. Ich weiß nicht, ob Sie sich da schon einmal Gedanken drüber gemacht haben, ja, worin sich diese Kraft, diese Stärke zeigt, worin seine Kraft liegt. Ich habe mich das auch gefragt und es gibt im Wort Gottes Antworten dazu. Ich kann sie allerdings nur etwas streifen oder etwas ganz kurz anreißen. So sagt zum Beispiel der Johannes der Täufer von Jesus in Johannes 1, Vers 29, siehe das Lamm Gottes, welche die Sünde der Welt wegträgt. Worin liegt die Kraft hier, seine Kraft hier? Ich habe mir gedacht, was für eine physische und psychische Kraft muss es Jesus gekostet haben, die Sünde einer ganzen Welt zu tragen, den Übeltätern gleichgerechnet zu werden und dann auch noch für seine Übeltäter zu beten. Eine weitere Antwort auf die Frage, worin sich seine Kraft zeigt, schreibt uns der Paulus in 2. Timotheus 1, Vers 10. Jesus hat dem Tode die Macht genommen und damit auch dem Teufel und Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Wer hätte außer ihm eine solche Kraft, eine solche Stärke, Tod und Teufel zu überwinden? Drittes, ein Wort aus dem Propheten Nahum. Dort ist in Kapitel 1, Vers 3 zu lesen, der Herr ist geduldig und von großer Kraft. Und dazu kann ich nur sagen, wer sollte eine solche Kraft der Geduld und der Liebe mit uns haben als Gott allein? Noch einmal Paulus. In Philipper 3, Vers 10 spricht er von der Kraft seiner Auferstehung. Und diese Kraft aus Gott, die Jesus aus dem Tod hob, die wird auch uns zur Auferstehung bringen und sie steht auch uns jetzt schon zur Verfügung. Vater unser, da beten wir, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Dazu können wir sagen, in dieser Kraft wird Jesus wiederkommen und das Reich seines Vaters einnehmen. Und nicht zuletzt heißt es in Jesaja 40, Vers 29, dass er den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden gibt. Ist das nicht ein gewaltiges Versprechen? Jesus verspricht uns in jede Lebenslage hinein, ich will stark sein in deiner Schwachheit. Meine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Und ich denke, wir fühlen uns oft schwach und kraftlos. Und dann dürfen wir es mit dem König Josaphat halten, der gebetet hat, Herr, in mir ist keine Kraft, aber meine Augen sehen auf dich. In unserem gelben Liederbuch, aus dem wir früher oft gesungen haben, kommt das Lied »Herr, du bist meine Stärke«. Wir werden vorne einige Strophen an der Leinwand sehen und Schwester Renate singt uns. Der zweite Teil dieses Doppelnamen lautet Kraft Held. Worin zeigt sich dieses Heldentum? Schade, dass wir nicht ins Gespräch miteinander kommen können. Es wäre sicherlich interessant, was Sie für Antworten geben würden. Ich möchte mich darauf beschränken, zu sagen, dass Jesus ein Heldentum lebte, wie es in dieser Welt nicht begehrt ist. Sein Heldentum bestand in dem Mut, sich in die Hände der Menschen zu geben und für eine Welt zu sterben, die nicht nach ihm fragte. Jesus verteidigte sich nicht. Er forderte auch nicht sein Recht. Er war demütig, er war sanftmütig, er war wahrhaftig und er ging keine Kompromisse ein. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 8, Gott aber beweist seine Liebe gegen uns damit, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ja, wir kommen zum dritten Doppelnamen, Ewig Vater. Was brauchen Menschen heute nötiger als einen Vater, dem sie alles sagen können? Für meine Begriffe ist dieser Name einer der schönsten. In Jesus ist Gott uns ein ewiger Vater geworden. Jetzt erwarte ich aber doch eine Antwort von Ihnen. Und zwar wollte ich Sie fragen, was gehört denn eigentlich zu einem Vater? Was? Beschützen? Fürsorge, ja? Versorgung? Vertrauen, ja. Liebe, ja. Auch Verantwortung gehört eigentlich zum Vater, gell? Ja, und ich denke noch viel, viel mehr. In Matthäus 6, Vers 8 sagt Jesus, euer himmlischer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet. Er weiß, was seine Kinder brauchen und er ist ein Vater, der uns liebt. Vor seiner Himmelfahrt hat Jesus zu Maria Magdalena gesagt, sag meinen Brüdern, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und seit Jesu Tod und Auferstehung ist der Weg zum Vater für uns frei, sodass sein Vater jetzt auch ganz und gar unser Vater ist. In Jesus ist uns dieser Vater nahegekommen. Jesus hat mal gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. An Jesus dürfen wir den Vater sehen. In seinem Wesen, in seinen Eigenschaften. Wir haben ja in diesem Jahr die Jahreslosung, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Wir dürfen an ihm auch Barmherzigkeit sehen. Bei unserem himmlischen Vater können wir wirklich Kind sein und uns so geben, wie wir sind. Und wir dürfen beten, Abba, lieber Vater. Bei unserem himmlischen Vater können wir auch mit seinem Verstehen rechnen, ohne dass wir immer viele Worte machen müssten. Er ist nicht Launen und Stimmungen unterworfen, die er an uns auslässt. Er reagiert auch nicht in erster Linie auf unser Verhalten, sondern handelt in Liebe. Er weiß, was wir brauchen und hat dabei stets das Beste für uns im Sinn. Wir wollen ihn aber auch wirklich Vater sein lassen und uns nicht sorgen und selber weiter abmühen, sondern all das vor ihm aussprechen, was uns Not macht. Uns bei ihm bergen unser Vertrauen auf ihn setzen und seinen Willen akzeptieren. Und dann dachte ich, gehört noch einmal was zum Vater sein. Was erwartet denn ein Vater noch? Mutter natürlich auch. Gehorsam, das dachte ich auch. Gehorsam gehört auch zum Vater-Kind-Verhältnis. Und das allerbeste Beispiel und Vorbild gibt uns Jesus selber an der Stelle, in seinem Verhältnis dem Vater gegenüber. Jetzt kommen wir zum letzten Namen. Vielleicht sind Sie froh. Aber ich denke, vielleicht haben wir irgendetwas behalten können und ganz besonders uns dran gefreut. Der letzte Name ist Friedefürst oder Fürst des Friedens. Und da hieß es in Jesaja 9, Vers 6, und der Mehrung der Herrschaft und des Friedens wird kein Ende sein auf dem Thron Davids in seinem Königreich. Habe ich noch einmal versucht, hineinzuversetzen in die Lage der Menschen damals. Wonach sehnten die sich wohl in ihrer Bedrängnis? Ich vermute mal nach Frieden und Gerechtigkeit im Land, nach einem äußeren Frieden und nach geordneten Verhältnissen. Aber was nützt oft der Friede im Land, wenn im Herzen der Einzelnen Unfrieden und Friedelosigkeit herrscht? Dieser Friedefürst wird einen Frieden bringen, der allen Verstand übersteigt, der höher ist als alle Vernunft. Es ist ein Friede, den die Welt nicht kennt. Ein Friede, der nicht nur in besonderen Stunden als ein gutes Gefühl über uns kommt, sondern dieser Friede ist ein Herzenszustand, der Zustand eines Herzens, das in Gott verwurzelt ist. Dieser Friede ist an eine Person gebunden, den Friedefürsten. Jesus ist unser Friede und er ist und bleibt die Quelle des Friedens in uns und durch uns. Uns diesen Frieden zu bringen, hat Jesus viel gekostet. Das wollen wir gar nie vergessen. Jesaja schreibt in Kapitel 53, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wegen unserer Übertretungen wurde er von Gott geschlagen und geplagt. Die Strafe uns zum Frieden lag auf ihm und durch seine Wunden sind wir geheilt. Haben wir eine große Fülle gehört, was Jesus uns sein will. Und vielleicht konnte man gar nicht viel davon behalten, zumindest vielleicht nicht alles. Aber vielleicht ist uns eine Aussage, ein Jesusname ins Herz gefallen, mit dem wir getröstet in die neue Woche gehen können. Und auch in dem Wissen, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, auch meine Lasten. Ich bete noch zum Schluss. Dein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht, im Tod und auch im Leben. Und so wollen wir uns jetzt auf diese Worte stützen, die wir im Propheten Jesaja von dir hören und lesen können. Die Herrschaft ruht auf deiner Schulter. Unser ganz persönliches Leben und alles, was uns ausmacht, was wir auch zu tragen haben, wir dürfen es immer wieder ganz bewusst auf dich legen und dir abgeben. Danke, dass deine Schultern stark genug sind. Und danke auch für deine wunderbaren Namen. Und dass jeder einzelne Namensteil, dass das alles so erfahrbar ist von dir, dass wir es erfahren dürfen, deinen Rat, dein Wundertun, deinen Frieden, dein Vatersein, dass wir vor dir aussprechen dürfen, was uns auf dem Herzen ist. Aber wir können dir rundherum nur danken. Danken, dass du Mensch geworden bist, uns zu gut, Danke, dass du auch mit uns in die neue Woche hineingehst, mit jedem von uns. Wir möchten dir nochmal von Herzen danken, dass du in der vergangenen Woche bewahrt hast und behütet hast. Wir möchten uns dir anvertrauen, auch wieder für das, was vor uns liegt. Geh du mit jedem Einzelnen, Herr, behüte und bewahre uns und bleibe du bei uns. Amen. Wir wollen jetzt zum Schluss noch, vorher lade ich Sie noch ganz herzlich ein für den kommenden Sonntag. Sofern sich nichts irgendwie gravierend von den Vorschriften her ändert, freuen wir uns sehr, wenn Sie nächste Woche wieder in unserer Mitte sind. Schwester Erika Schnitzer wird die Bibelstunde halten. Ja, sonst habe ich nichts abzukündigen. Wir würden jetzt noch miteinander auf ein Segenslied hören, das in unserem Mutterhaus einstens entstanden ist. Und dann wünsche ich Ihnen eine gute Woche und einen guten Heimweg.